Ein Parasit ist ein ungebetener Gast, der seinem Wirt Schaden zufügt. Bei Parasiten, da denken jetzt viele Menschen zuerst an Tropenreisen oder exotische Infektionen. Aber aktuelle Erfahrungen aus der ärztlichen Praxis zeigen, dass auch in Europa parasitäre Belastungen eine Rolle bei chronischen Beschwerden spielen können. Oft unbemerkt und unterschätzt, wenn ich da jetzt so an meinen Bekannten- und Freundeskreis denke, war jetzt schon das eine oder andere Mal dabei, dass der Reizdarm das Ergebnis eines Parasiten war. Deswegen sprechen wir heute über unsichtbare Mitbewohner. Wie gefährlich sind Parasiten wirklich? Und ich glaube, ich habe einfach den perfekten Podcast-Partner heute mit dabei, und zwar Rolf Jansen-Rossek. Er ist Arzt mit langjähriger klinischer Erfahrung und beschäftigt sich intensiv mit der Rolle von Infektionen und parasitären Belastungen im Kontext mit chronischen Erkrankungen. Lieber Rolf, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute nimmst. Ich würde mich super freuen, wenn du dich auch einmal selbst vorstellst und vielleicht auch mal darauf eingehst, wie du eigentlich dazu gekommen bist, dass Parasiten so ein Thema bei dir sind.
Ja, ich freue mich natürlich, dass du mich angesprochen hast und dass wir heute hier in diesem Format die Möglichkeit haben, etwas zu vermitteln, was ich Wissen nenne. Und zwar Wissen muss ja nicht nur der Therapeut haben, egal ob Heilpraktiker oder Arzt, sondern natürlich auch der Betroffene. Und ich glaube, da haben wir heute immer noch eine Lücke, die wir versuchen jetzt mit dem Podcast zu schließen. Deswegen bin ich dir so dankbar für die Thematik. Und warum mache ich das eigentlich gerne? Ich mache das auch mit Leidenschaft. Man könnte sagen, naja, klar, das ist der Stallgeruch. Meine Mutter war eben halt Ärztin, sehr stark, auch damals in der Ausbildung an der Universität noch fixiert auf Infektionskrankheiten, was heute leider ein bisschen verloren gegangen ist. Und bei den Infektionskrankheiten spielen die Parasiten natürlich eine große Rolle. Ich gehe sogar so weit, dass ich nicht nur die reinen echten Parasiten, zum Beispiel die Würmer, die ja jeder kennt oder zumindest mal von gehört hat, die ja mehrzellige Parasiten sind, ich fasse da nicht nur die einzelligen Parasiten dazu, sondern auch die Viren und die Bakterien, weil die nämlich oft auch parasitische Strategien haben. Die wollen ja in unserem Körper bleiben, die wollen überleben. Und über diese Dinge werden wir heute einfach mal berichten. Was qualifiziert mich dazu? Natürlich nicht, dass meine Mutter Ärztin war. Ich wollte eigentlich Astrophysiker werden, habe aber dann irgendwie am Teleskop immer festgestellt, die Sterne reden nicht mit einem. Und das fand ich sehr schade, weil ich sehr kommunikativer Mensch bin, war auch kommunikativ erzogen. Also bei uns wurde geredet von Tag und auch in der Nacht manchmal. Und das bildet natürlich. Und das ist auch der Grund, warum wir ja mit dem Podcast wieder beim Reden sind, weil das eben eine vermittelnde Funktion hat. Und das Wichtigste, das habe ich mal gelernt, ist eben das Wissen. Denn es gibt den alten Spruch, man sieht nur, was man weiß. Mhm. Und ich erinnere mich an einen Rundgang mit einem Biologen, der mal bei mir angestellt war. Und der hatte mit mir einen Ausflug gemacht und wollte mir einige Pflanzen zeigen und so weiter. Und ich mache einen Schritt nach vorne. Plötzlich ruft er heftig, halt, halt, halt. Ich sage, was ist los? Naja, du hättest bald die kleinste Orchidee Europas zertreten. Ich wusste es einfach nicht. Ich habe im Gras gar nicht erkannt, dass da eine Orchidee war. Der hat die gleiche natürlich typisiert sozusagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Zuhörer hinterher ausgebildete Biologen, Parasitologen oder auch Ärzte sind oder auch Heilpraktiker, die sich 100% damit auskennen. Aber wir müssen eben halt Dinge wachrufen, die wir vielleicht schon mal gehört haben. Wir müssen sie in Zusammenhang bringen, was sie möglicherweise mit unseren Symptomen zu tun haben. Und das Wichtigste, um es gleich weg zu sagen, wenn ich eine Lepra habe oder eine Tuberkulose oder eine Syphilis, dann habe ich so eine ausgeprägte Erkrankung, die man an den Symptomen, wir nennen das pathognomonisch, erkennen kann, dass fast jeder Arzt oder auch Heilpraktiker sagt, das habe ich so gelernt und dann geht das. Wir haben aber heute in unserer Gesellschaft viele chronisch Kranke, die einfach, sagen wir mal, nur müde sind, nur Schmerzen haben, in Anführungsstrichen nur. Wir wissen, dass das Leben ja böse beeinflussen kann. Und diese Dinge haben wir schon früh in der Praxis meiner Mutter besprochen und wir sind immer wieder auf die Infektionen gekommen und dann haben wir die Labore gesucht und dann habe ich gesagt, Mensch, das wäre doch vielleicht mit doch ein Weg für mich, wenn ich schon nicht Astrophysiker werde, dann konzentriere ich mich darauf, habe dann sehr viele Praktika gemacht in Krankenhäusern, auch in spezialisierten Abteilungen, bin dann später auch mal ins Ausland gegangen, habe dann letztendlich, nachdem mein Medizinstudium Berlin, Düsseldorf und Chemie habe ich in Köln schon vorher studiert, abgeschlossen waren, bin ich dann auch ins Ausland gegangen, bin das ja eine Postgraduate-Ausbildung, das heißt nach dem Studium. Und dann habe ich England gewählt, in diesem Falle London und Liverpool, habe da in diesen großen Tropenkrankenhäusern, den größten der Welt, meine Ausbildung als Tropenmediziner gemacht. Und da geht es ja wirklich um die Tropen. Und du hattest ja schon im Vorspann sozusagen gesagt, ja, hat man denn in Deutschland oder in Europa ein Risiko? Und das ist ein unterschätztes Risiko. Ja, wir haben das. Und da gibt es jede Menge Literatur, die ich mir auch alle im Vorfeld nochmal präsent auf den Tisch gelegt habe. Über 30 Literaturstellen habe ich noch hier gerade frei zur Zitierung bereit liegen. Was bedeutet das? Wenn wir darauf achten, wenn wir wissen, wie das bei der kleinen Orchidee eben halt hier bei mir noch nicht der Fall war, jetzt kenne ich die natürlich, wenn wir also das dann lernen zu sehen, was wir wissen sollten, dass unsere ganzen Beschwerden, die wir haben, von Depressionen, Panikattacken oder auch manchmal die Lernschwierigkeiten bei den Kindern oder auch andere Verhaltensstörungen, Essstörungen und so weiter, wenn wir nur daran denken oder den Moment mal nutzen und sagen, könnten das Parasiten sein, dann sind wir schon einen Schritt weiter. Und wenn das die Hauptbotschaft ist, die heute rüberkommt, dann wäre das die allerwichtigste. Denkt immer, bei allem, was ihr habt an Symptomen, könnten es auch Parasiten sein. Und das müsst ihr natürlich eurem Hausarzt oder eurem Heilpraktiker dann auch vorsichtig antragen. Denn wenn der das an der Uni nicht so gelernt hat, möchte der von euch ja auch nicht beraten werden. Denn das Beratungsverhältnis ist ja umgekehrt. Der Therapeut berät eigentlich normalerweise den Betroffenen, den Kranken. Und da muss man in meinen Augen, das ist das Wichtigste, was ich vorweg noch sagen möchte, sehr, sehr vorsichtig sein. Belehrt nicht eure Therapeuten, sondern bringt vielleicht, manchmal geht das auch nicht, ein bisschen Literatur mit oder sagt, ich habe da mal gelesen und gehört. Und dann muss man den ersten Versuch starten, ihn auf diesen Weg zu bringen. Macht er das nicht, habt ihr fast keine Chance, dann müsst ihr euch einen Therapeuten, ich bilde ja zum Beispiel auch Therapeuten aus, jedwede Art von Osteopathen über Heilpraktiker und auch Ärzten, ihr müsst euch dann jemanden raussuchen. Wir haben auch heute einen Therapeutenfinder auf meiner Homepage, rolfjansenhorsek.de. Da kann man sich auch so einen Therapeuten in seiner Nähe nach Postleitzahl raussuchen. Das nur mal als erste Anregung. Und das Risiko, was du angesprochen hast, gibt es denn überhaupt in Deutschland Parasiten? Da erinnere ich mich an die erste Vorlesung über Parasiten in Liverpool im Hospital for Tropical Diseases und da auch in der Liverpool School of Tropical Medicine. Und da sagte der Professor zu uns, was, ihr braucht gar nicht in die Tropen fahren, schaut einfach aus dem Fenster, da habt ihr Parasiten genug. Und wir saßen ja in Liverpool, also in Nordengland. Und dann hat er uns als Tropenmediziner gesagt, Mensch, schaut aus dem Fenster, da gibt's Parasiten genug. Welche sind das denn zum Beispiel? Das wären zum Beispiel die einzelligen Parasiten, die sehr häufig übers Wasser übertragen werden oder über Kot von Tieren. Zum Beispiel kennt ja fast jeder Toxoplasmose, hat schon mal gehört. Toxoplasma gondii, so heißt der Erreger. Da muss man sich überlegen, gibt es das in Deutschland? Ja, fast 50% der Bevölkerung sind infiziert, wenn die nicht alle auch Symptome haben. Aber 50% der Bevölkerung finde ich schon unheimlich viel. Dann gibt es einen anderen einzelligen Parasit, der heißt Giardia lamblia, also die Lamblien sozusagen, die von Hunden sehr häufig übertragen werden. Die haben den im Kot, die lecken sich den After, da sind dann die Zysten dran, dann lecken die sich das Fell, dann sind am Fell die Zysten, dann streicheln wir den Hund und wir können uns, ich habe selber Hunde lange Jahre gehalten, nicht immer die Hände waschen. Dann haben wir schon zwei wichtige Parasiten, mit die im Zusammenhang stehen können mit vielen, vielen Sachen, unter anderem auch mit diesem Reizdarmsyndrom, was du beschrieben hast, das können die Giardien machen. Wenn man lange infiziert ist, kann man Reizdarmsyndrom bekommen, man kann Unverträglichkeiten bekommen. Wir kommen da gleich noch drauf zu sprechen. Das Risiko also ist in jedem Fall schon da, wenn die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland infiziert ist mit diesen Toxoplasmen, wenn sie auch nicht alle Symptome haben, Vorsicht, dann muss man sich ja schon fragen, das ist eine riesige Verbreitung. Und bei Schale sind das ungefähr 4.000 gemeldete Fälle. Es gibt sicherlich noch viele, viele Dunkelziffer-Patienten, die gar nicht erkannt werden. Die laufen eben halt mit Reizdarmsyndrom rum, müssen irgendeine Diät machen und kriegen das Reizdarmsyndrom dadurch aber nicht weg, weil die Parasiten nicht erkannt, nicht diagnostiziert und auch nicht therapiert werden. Fuchsbandwurm kennt auch jeder. Früher haben wir ja die Blaubeeren und die Walderdbeeren im Wald gepflückt, haben gar nicht an den Fuchsbandwurm gedacht und haben die einfach schon im Wald verschlungen, ohne die abzuwaschen. Habe ich selber auch gemacht. Ist ein gewisses Risiko, aber wenn man das jetzt vergleicht mit 50% oder knapp 50% eben halt bei Toxoplasma, dann sind das 0,12 Patienten pro 100.000 Einwohner. Das ist viel, viel, viel weniger. Aber, und das ist hier wichtig zu wissen, diese Parasitose, wenn man die hat, wenn man also infiziert ist, dauert Jahre, bis man überhaupt Beschwerden bekommt. Das heißt, hier ist die parasitische Strategie, bloß keine Symptome machen, damit das nicht auffällt, damit wir nicht erkannt werden und dann auch beseitigt werden, sprich also adäquat therapiert werden. Und manchmal ist das nur ein Zufallsbefund, weil man sich aus irgendeinem Grund einen CT machen lässt oder ein MRT, also ein bildgebendes Verfahren, wo man dann die Zysten, die in der Leber oder in anderen Organen sich bilden können durch den Fuchsbandwurm oder gibt ja auch noch den anderen Bandwurm, der so widerlich ist, will ich mal sagen. Dann ist das teilweise schon sehr weit fortgeschritten und kann nur noch schwer entsprechend therapiert werden. Das ist gar nicht so einfach. Oder auch operiert werden. Madenwürmer aber bei Kindern zum Beispiel haben 30% aller Kinder haben Madenwürmer. Diesen Juckreiz am After, wenn die Kinder sich dann am After kratzen. Und schöne Story. Ich komme damals in ein Kloster, wo ich gewohnt habe, als ich hier Ausbildung gemacht habe, in Liverpool, die Tropenmedizin-Ausbildung. Und ich komme zum ersten Mal in dieses Kloster. Die hatten eine riesengroße Klosterküche. Und einmal in der Woche kam die Community zu Gast. Da waren auch die Kinder dabei. Die wurden bewirtet. Die bekamen dann irgendwelche Pfannkuchen gebacken und so weiter, Pancakes. Und da stand fünf oder sechs Mädchen. Und eine von den Mädchen genau in der Mitte, werde ich nicht vergessen, die hatte ihre rechte Hand, die war rechte Hand zwischen den Pobacken und juckte sich da. Und da dachte ich, ach du großer Gott, Hinweis auf Madenwürmer, die so am After jucken. Ne? Die sind nicht wesentlich problematisch, aber wenn man das hat, ist es unangenehm. Was war? 7 Wochen später hatte ich, weil ich lange da gewohnt habe, hatte ich mich infiziert. Warum ist das so? Weil diese Eier fallen natürlich aus dem Höschen raus. Die sind überall da, wo die Kinder langlaufen, insbesondere in Toiletten, sind auf dem Boden verbreitet, entweder wenn man mit nackten Füßen da läuft oder sogar wenn geputzt oder gestaubsaugt wird. Und je nachdem, was der Staubsauger für einen Filter hat, fliegen die Eier hinten raus und man atmet die ein, kann sich also, ohne dass man irgendjemand angefasst hat, kann man sich über die Luft infizieren. Das wissen viele auch gar nicht. Und wir sehen, ja, ist ganz verrückt. Und wir sehen in der Praxis bei mir auch viele, die verzweifelt anrufen, Mütter meistens, die sich um diese Therapie kümmern bei den Kindern. Und dann ist die gesamte Familie über Wochen, Monate, manchmal über 1-2 Jahre infiziert. Die kriegen das gar nicht mehr los. Warum ist das so? Weil eine Strategie natürlich der Parasiten ist, über Eier möglichst eine große Verbreitung zu finden. Also wenn wir zum Beispiel den Spulwurm betrachten, der legt dann am Tag 150 bis 250.000 Eier, die alle im Stuhl rausgehen. Oder bei den Madenwürmern werden natürlich jede Nacht immer wieder die Eier um den After herum abgelegt mit so einem Art Kleister, so eine Art Spucke, Speichel. Und das juckt, deshalb kratzen sich die Kinder dann haben sie die Eier unter den Nägeln. Aber es fallen die natürlich auch in das Bettzeug. Es fallen die auch raus, wenn das Kind zur Toilette geht. Wenn die sich dann die Höschen ausziehen beim Toilettengang, dann fallen die aus dem Höschen raus. Oder beim Abwischen fallen die dann auf den Boden. Dann laufen die Kinder mit nackten Füßen, dann kleben die Eier unter den Füßen, dann gehen sie mit den Füßen ins Bett, die waschen sie sich ja nicht vorher nochmal, dann haben wir die im Bett und wenn sie dann bei den Eltern im Bett schlafen, dann hat dann jeder eine Infektion und so sehen wir viele Eltern, die eben halt auch damit infiziert sind. Aber das ist ein harmloser Parasit, den kann man, ja, will ich mal tolerieren. Es ist aber, wie die Engländer sagen, a nuisance, also ist ein Ärgernis, wenn man das nicht wegbekommt. Dafür muss man ganz, ganz strenge Strategien haben. Wir haben damals auch ein PDF entworfen, wo genau drin steht, wie man vorgehen muss. Ständig die Bettwäsche wechseln, ständig eben halt die Höschen wechseln und das Bettlaken und. Also es ist ein Riesenausband. Man kann das aber dann erfolgreich behandeln. Schlimmer finde ich die Parasiten, über die wir später vielleicht auch nochmal reden, die eben halt zu Symptomen führen, wo man gar nicht denkt, dass die Symptome, zum Beispiel Depressionen, mit irgendwelchen Parasiten im Zusammenhang stehen. Ja, das ist in meinen Augen ganz schlimm. Ich habe Patienten gehabt, die 2 Jahre in der Psychiatrie waren, wo nie Parasiten diagnostiziert wurden. Und das ist natürlich eine Tragik. Ich verliere 2 Jahre meines Lebens. Am Ende kommt dann in meiner Praxis raus oder bei meinen von mir ausgebildeten Therapeuten, mittlerweile über 400, die dann sagen, Moment mal, ist denn bei dir ein bestimmtes Virus ausgeschlossen worden, was Depressionen macht? Oder ist eine Bakterieninfektion, die über Katzen in den Körper geraten kann, ist die ausgeschlossen worden? Das sind also Dinge, über die wir sprechen müssen. Und du hast ja, glaube ich, dann auch die Frage, was sind denn überhaupt Parasiten? Und dazu kann ich natürlich auch eine Menge sagen.
Ich würde auch ganz gern gleich mit dieser Frage reinstarten, beziehungsweise wir haben schon recht umfänglich reingestartet und ich glaube so vielleicht für einige mal so ein Basic, was versteht man denn jetzt genau unter Parasiten und warum nehmen die jetzt in der ganzheitlichen Diagnostik eine besondere Rolle ein im Vergleich zu Bakterien und Viren?
Ja, wenn man jetzt also die reine klassische Betrachtung nimmt, das sind Parasiten, das sind dann Einzeller im Wesentlichen. Wir hatten über 2 gesprochen, die Toxoplasmose und die Giardia, diese Lamblien, die im Darm eben halt sich bewegen und hauptsächlich die Darmwand auskleistern. Dann gibt es aber natürlich komplexe und große Parasiten, die eben mehrzellig sind. Das sind die richtigen Würmer sozusagen. Davon gibt es auch eine ganze Menge. Die haben sehr, sehr komplizierte Zyklen, Lebensläufe sozusagen. Vom Ei über die Larve bis dann zum erwachsenen männlichen oder weiblichen Wurm. Die paaren sich dann bilden die wieder jede Menge Eier, die Weiber sozusagen. Und darüber verbreiten sie sich, hatte ich ja eben gesagt, je mehr Eier, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand mit diesen Eiern Kontakt hat. Und dann kommen wir eben halt darauf, dass es eben halt Parasiten gibt, die ich persönlich auch dazu zähle, sind nämlich die Bakterien und die Viren. Warum ich das mache, habe ich schon mal angedeutet, weil die Strategien, im Körper zu überleben, nicht entdeckt zu werden, nicht erwischt zu werden sozusagen, ne, haltet den Dieb. Ja, wenn ich den Dieb gar nicht bemerke, weil der auf Samtpfötchen daherkommt, dann habe ich schon mal ein Problem. Dann sehe ich meine Symptome gar nicht im Zusammenhang mit den Parasiten. Ja. Und je nachdem, was das für Parasiten sind, Einzeller, sind es Mehrzeller, die echten Würmer oder sind sogar die Viren oder die Bakterien, die ich noch dazu zähle, dann muss man sich genau überlegen und dafür muss man eben lernen, auch als Laie, auch als Reisender, als Tourist, ich mache ja auch noch Reisemedizin, dann muss ich den Leuten sagen, zum Beispiel, dass er bestimmte Sachen nicht essen sollt oder bestimmte Sachen nicht trinken sollt oder vorsichtig sein, muss über die Strategien, wenn wir gleich noch reden. Die Parasiten sind also Erreger, grundsätzlich sind es Erreger, die uns krank machen können. Und sie können uns auf eine raffinierte Art und Weise krank machen, sodass wir da nicht dran denken und es auch nicht so leicht zu entdecken ist. Und das macht sie so besonders in der Diagnostik, in der normalen Praxis eben halt oder in der ganzheitlichen Diagnostik, die das ja eigentlich berücksichtigen will. Man muss Kenntnisse haben. Man muss also entweder wie ich 15 Jahre im Labor gearbeitet haben. Ich kenne also sozusagen jedes Schwein am Gang und ich kenne auch jeden Trick, um das Schwein zu entdecken. Und man muss manchmal auch hinter den Baum gucken, weil sich ja das Männlein im Walde unter Umständen hinter dem Baum versteckt. Man muss wissen, hinter welchen Bäumen sich der Parasit versteckt. Und man muss vor allen Dingen den Menschen fragen, das nennen wir ja Anamnese, wo bist du gewesen? Was hast du gemacht? Hast du Tiere? Hast du Hunde, Katze, Ziege, Schaf, Schwein oder haben deine Freunde Tiere, wenn du irgendwie jemand besuchen willst? Wir haben gerade jetzt eine Freundin besucht und derjenige im Rahmen eines Umzugs, der da geholfen hat, der kam dann und hatte plötzlich viele Stiche auf dem Unterarm, die ein bisschen gejuckt haben, gar nicht so viel, waren auf jeden Fall keine Mückenstiche, sondern die waren relativ nah zusammen. Was waren das? Flohstiche. Warum? Weil offensichtlich in der Wohnung eine stabile Flohpopulation war und die Flöhe, die wurden reingetragen durch die vielen Katzen. Da sind 5 Katzen in diesem Haus, die über die Katzenklappe reinkommen und die bringen natürlich die Flöhe von draußen mit, weil wenn die Mäuse fangen, sind auf den Mäusen natürlich die Überträger, die Flöhe in diesem Falle. Und das ist natürlich... das ist natürlich wichtig zu wissen und das muss man natürlich unseren Zuhörern hier beibringen, dass sie darauf achten, dass Parasiten nicht nur in den Speisen sind, sondern dass die Parasiten auch übertragen werden können, um uns krank zu machen. Das heißt, bestimmte Wege über Moskitos, kennt ja jeder die Malaria, die gibt es natürlich bei uns, zumindest die klassische Malaria der Tropen, die gibt es nicht. Wir müssen wissen, dass Flöhe oder alle Stechinsekten bestimmte Erkrankungen übertragen können, die am Ende dann zum Reizdarm, zur Depression oder eben halt auch zu anderen Effekten führen können, die uns eben halt dauerhaft krank machen. Und genau das ist, was ich sagen will. Diese Parasiten, die ich genannt habe und viele andere noch, die haben Strategien, damit wir sie nicht entdecken als Therapeuten, damit man sie sogar manchmal beim Laboruntersuchungsprogramm, will ich mal sagen, mit dem normalen Panel, der Check-up, der ja vom Arzt immer gemacht wird, unter Umständen gar nicht entdeckt. Mhm. Und deshalb ist das so wichtig, dass man eben immer daran denkt, dass diese Parasiten eben halt gekannt sein müssen. Ne? Man sieht nur, was man weiß. Und man muss die richtigen Fragen stellen dem Patienten, der muss auch die richtigen Antworten finden. Wenn man also einfach nur fragt, hast du eine Katze zu Hause? Dann sagt er nein. Damit ist die Frage aber nicht beantwortet. Kann ja sein, dass er vor 10 Jahren eine Katze hat oder seine Oma, wo er gelebt hat im Haushalt für 1-2 Jahre, die hatte eine Katze. Oder die erste Freundin hatte eine Katze. Oder es war auch ein Hund im Spiel. Oder er hat auf dem Bauernhof zum Beispiel gelebt. Denn wir müssen wissen, Parasiten wollen auch ihr Biotop haben. Die findet man natürlich nicht im 17. Stock in New York, wenn man da im Büro nur arbeitet oder im Homeoffice, sondern die finde ich natürlich da, wenn ich Reisen mache, wenn ich in verschiedenen Ländern unterwegs bin oder wenn ich in Deutschland im Wald als Mountainbiker oder beim Cross-Country-Lauf oder an anderer Stelle eben mit der Natur Kontakt habe oder ich wandere einfach oder ich gehe Beeren pflücken, wie wir das ja eben schon gesagt haben, als Kinder haben wir das gemacht. Dann komme ich mit den Zecken in Kontakt. Dann habe ich plötzlich da Kotspuren von irgendwelchen Tieren. Ja, Rehe, Wildschweine, was auch immer oder Füchse. Wir haben ja über die Füchse und den Fuchsbandwurm schon gesprochen. Wir haben als Kinder eben halt völlig arglos eben halt die Beeren gepflückt. Selbst die Mutter, die so schlau war, hat uns jetzt nicht gesagt, ihr dürft das nicht, macht das nicht und so weiter. Heute hat man ja Angst, die ich ablehne. Denn Angst sollte man vor Parasiten nicht haben. Man sollte schlau genug sein, um zu wissen, wenn man zum Beispiel jetzt Fleisch isst, was nicht durchgebraten ist, dann kann man das machen. Ich würde das nicht machen mehr. Viele meiner Patienten machen das auch nicht mehr, nachdem sie sich damit infiziert haben. Mhm. Wenn man das aber macht, dann muss man wissen, was man sich holen kann. Ich weiß ja auch, wenn ich in die Malaria-Gegend fahre, zum Beispiel mache ich jetzt auf einer Lodge 5-6 Tage einen Trip oder sowas ähnliches und gehe durch den Urwald, dann weiß ich ja, ich kann mich mit Malaria infizieren. Dann nehme ich Malaria-Prophylaxe. Das sagt ja sogar der Reiseveranstalter. Achtet da drauf. Oder ich kann es mir im Internet anlesen, was muss ich mich an Vorbereitung eben halt ganz schlau machen, was muss ich eben halt machen, wenn ich in die Tropen reise. Wir müssen nur dran denken, das hattest du ja sehr gut gesagt am Anfang, hier gibt es auch Parasiten. Und das hat mit dem Biotop zu tun, in dem wir leben oder in dem wir uns begeben im Urlaub oder auch bei unseren Freizeitaktivitäten oder beim Beruflichen natürlich. Der Jäger hat ein anderes Risiko als jemand, der als Sekretärin arbeitet, ist ja klar. Und das muss ich eben lernen. Und dafür machen wir hier den Podcast. Jetzt haben wir also gesagt, wir haben einzellige Parasiten, wir haben mehrzellige Parasiten und wir haben dann auch noch die komplexen Lebenszyklen. Und dann kann man irgendwann mit diesen Überträgern oder eben halt auch mit diesen Endprodukten, die die produzieren, meistens Eier, manchmal auch Larven, die können sich auch durch die Fußsohle bohren. Wenn ich mit nackten Füßen im Garten laufe, kann ich auch da Parasiten mir erwerben. Oder wenn ich irgendwo schwimmen gehe, komme aus dem Wasser und gehe eben halt durch die Wiese, dann können da auch Parasiten sein. Nicht nur Zecken können was übertragen, sondern die Erreger, die Würmer zum Beispiel, mit ihren Larven können sich direkt durch unsere Haut bohren. Das merken wir noch nicht mal. Das wissen auch viele nicht. Das ist vielleicht nicht so häufig, aber das ist eine Möglichkeit, auch krank zu werden.
Ich habe jetzt mal eine kurze Zwischenfrage. Und zwar habe ich das Gefühl, dass als ich noch erste Klasse Kindergarten war, dass Parasiten tatsächlich noch mehr Thema waren, auch jetzt beim Arztbesuch. Ich selbst hatte, soweit ich mich erinnere, gab es in der Schule auch quasi diesen Würmerbefall. Und ich habe das Gefühl, dass heutzutage irgendwie gar nicht mehr so wirklich drüber geredet wird. Also wenn ich jetzt zum Arzt gehe, ich habe noch nie gehört, ach, das könnte auch ein Parasit oder ähnliches sein, ihre Erkrankung, sondern es gibt immer irgendwas anderes. Gibt es denn einen Grund, warum Parasiten da so stark in den Hintergrund gerückt sind, im Gegensatz zu Bakterien und Viren, unabhängig davon jetzt, dass man im Studium nicht so viel darüber lernt?
Ja, das ist sehr gut beobachtet und ist vollkommen richtig. Finde ich eine ganz, ganz wichtige Frage, auch hier bei unserer Erörterung. Da müssen wir nochmal drauf eingehen. Ich habe denselben Eindruck gewonnen, schon seit langer Zeit. Ich hatte auch schon gesagt, dass bei meiner Mutter damals, die ja noch eine andere Ausbildung vor 1945, also vor dem Krieg, gemacht hatte, da stand wirklich die Infektionsmedizin oder die Infektiologie noch ganz groß im Vordergrund. Und es war klar, auch bei der Oma früher, die kannte sich mit Parasiten eben aus. Ja, das heißt, wir haben damals auch sehr viel zu Hause über Parasiten gelernt und das hatte jetzt nicht damit zu tun, dass wir einen Ärztehaushalt hatten. Das war ja nur Teil. Wir haben mit 6 Leuten da oder 8 Leuten, glaube ich, sogar zusammen gewohnt und da war ja auch die ältere Generation. Die haben viel mehr, wie ich das auch von manchen Familien kenne, die meine Patienten sind zum Beispiel, da spielt die Oma noch eine ganz große Rolle oder auch die Mutter hat die Erfahrung, die sie wieder von ihrer Mutter hatte. Und ich glaube, das ist als erstes mal verloren gegangen. Und das Zweite betrifft die Ausbildung. Wir sind natürlich heute in einer Medizin, die sehr komplex geworden ist. Weil wer kannte was von Mitochondrien damals, als meine Mutter ihre Ausbildung? Kein Mensch. Ja, ATP intrazellulär, also der wichtige Faktor, der zeigt, welche Energie wir in den Zellen haben, das gab's gar nicht. Ja, Molekularmedizin hat überhaupt keiner davon gesprochen. Das sind ja alles Begriffe, die viel später aufgekommen sind. Und dann gab's jetzt neuerdings auch diese Großlabore, die zum Beispiel dein Mikrobiom untersuchen. Dann gab's diese Trends, will ich mal sagen, die gut und wichtig waren, die uns auch beigebracht haben, wie wichtig das Mikrobiom ist. Dann hat man Analysen, meine Güte, stehe ich manchmal heute noch vor und sage, meine Güte, toll, was die da alles innerhalb von kurzer Zeit mit unserem Stuhl machen, was sie alles rausfinden, wie viel Prozent von diesen Bakterien und Lactobacillen und wie die alle heißen, Prevotella und so weiter und so weiter. Das ist wichtig und dann haben sich viele Heilpraktiker und Ärzte darauf kapriziert. Auffällig war für mich nur, und das ist vielleicht auch ein Grund, die Heilpraktiker, die ja sehr praktisch denken gelernt haben und einen etwas anderen Denkansatz auch haben, die fragen häufiger nach Parasiten und die erwähnen das. Aber das, was du erwähnt hast, was du damals noch gelernt hast, diese Routine immer an die Würmer zu denken, sage ich jetzt mal einfach so, das ist ein bisschen verloren gegangen. Den Grund kann ich bis heute nicht so ganz begreifen. Es ist aber eine Tatsache und das ist wieder ein Grund, warum der Podcast hier so wichtig ist, dass wir uns nochmal intensiv damit beschäftigen und vor allen Dingen davor nicht ekeln vor den Parasiten, wie viele sich vor Spinnen ekeln und so. Ich kann die Abneigung verstehen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir eine gewisse Berührung zumindest intellektuell damit haben, dass wir uns einfach bilden und daran denken. Man muss eigentlich immer an Parasiten denken. Sicher sagen viele zu mir, Rolf, kannst du überhaupt noch aus dem Haus gehen? Du musst doch verrückt werden, weil du weißt, da können Parasiten, hier können Parasiten. Nein, wenn ich doch aus dem Haus gehe, weiß ich doch auch, ob es regnet oder schneit, ob draußen ein Meter Schnee liegt, habe ich mir doch vorher schon im Wetterbericht angeguckt. Und für mich ist das im Grunde der Parasitenwetterbericht. Wenn ich jetzt eine Reise mache nach Sardinien, Oder nach Kroatien zum Beispiel. In Kroatien gibt es Leishmaniose. Das ist ein Blutparasit, der kann eben über bestimmte Sandmücken heißen, die übertragen werden. Dann muss ich wissen, dass es im Süden Kroatiens eben diese Erreger gibt, die nachts an bestimmten Stellen, wenn ich zum Beispiel an einem Restaurant sitze und sitze auf der Terrasse, ja, dann können mich da die Mücken anfliegen oder diese entsprechenden Überträger. Bin ich aber auf dem Wasser zum Beispiel unterwegs, dann fliegen die da gar nicht. Das weiß ich natürlich, weil ich ja sehr viel Entomologie gelernt habe. Das heißt also auch die Biologie der Parasitenüberträger habe ich lernen müssen in der Tropenmedizin. Das verlange ich natürlich nicht unbedingt jetzt von dem Zuhörer hier. Aber der muss schon wissen, wo er hinfährt. Und der muss auch wissen, dass nur auch im deutschen Wald oder im österreichischen Wald oder im Schweizer Wald oder wo auch immer in Europa können bestimmte Erreger entweder direkt im direkten Kontakt erworben werden oder über Zecken oder über andere Stechinsekten. Auch Mücken können ja Dinge übertragen. Das sollte ich schon wissen. Und ich finde, das gehört auch wieder, wie du richtig sagst, das fehlt mir eigentlich, das gehört wieder in das Wissen der Mutter, die ja für die Kinder und die Gesundheit der Kinder verantwortlich ist. Das sollte die Oma wieder wissen. Und ich meine, die müsste man vielleicht mal häufiger besuchen. Vielleicht weiß sie das ja auch noch. Und das ist auch teilweise damit verbunden, dass die Familien nicht mehr so eng zusammenleben, wie ich das noch erfahren habe. Da war immer die Oma da, immer der Opa da, immer der Onkel da und so weiter, Mutter und Vater sowieso. Und das schmiedet natürlich ganz anders zusammen. Es kommt auch zu viel, viel mehr kleinen Dialogen, wo über diese Sachen wie über Parasiten gesprochen wurden. Also, wir müssen alle uns wieder das vergegenwärtigen und wieder zurückholen, das Wissen. Es ist ja relativ einfach, wenn es hier auch kompliziert vielleicht manchmal klingt, wenn ich das erkläre. Aber am Ende müssen wir wissen, bestimmte Symptome, vor allen Dingen dann, wenn es keine Lösung gibt, wenn also alle möglichen Therapien versucht worden sind, wenn also das Mikrobiom in Ordnung ist, ich habe eine andere Diät genommen, ich habe bestimmte Medikamente genommen, ich habe mich entgiftet, ich habe so viele Dinge gemacht und immer noch bin ich müde, immer noch habe ich Panikattacken, immer noch lernen die Kinder schlecht in der Schule, immer noch habe ich irgendwelche Symptome, die zum Beispiel wie Schmerzen aussehen können oder POTS zum Beispiel ist ja auch eine interessante Sache, die Leute liegen im Bett, stehen dann auf, wird ihnen schwindelig. Ja, wenn man das dann überprüft mit diesem sogenannten Schellung-Test, dann sieht man, wenn die Leute nach langem Liegen eben oder nach 10 Minuten Liegen aufstehen, dann steigt der Puls an und der Blutdruck sinkt. Dann stimmt was nicht. Ja, und das ist nicht irgendwie natürlich, sondern es ist eine Dysautonomie, das ist also eine Fehlregulation der automatischen Störung und der automatischen Regulation des Kreislaufes. Und dann muss man dafür die Gründe suchen. Deswegen sage ich immer, wir müssen immer die Warum-Frage stellen. Warum, warum, warum? Und zwar so lange, bis die beantwortet ist. Und dann muss ich mir unter Umständen auch mal die Mühe machen, zu einem Therapeuten zu fahren, der nicht bei mir um die Ecke ist, wie meine Apotheke, sondern vielleicht auch mal, das machen viele meiner Patienten, die kamen aus ganz Europa, die fahren dann eben halt zu mir mit dem Zug, mit dem Flugzeug, mit dem Auto. Und dann kommen die zu mir und sagen, ja, wir wollen jetzt von Ihnen mal therapiert werden, wir wollen von Ihnen auch diagnostiziert werden. Denn ich habe viele Labore, ungefähr 10 oder 12 in der ganzen Welt, egal ob das Neuseeland ist, Amerika, oder wir haben früher nach Südafrika geschickt, weil da ein besonderes Labor war. Also wir untersuchen das Blut und auch die vielen anderen Substanzen, die man untersuchen kann, bestimmte Körperflüssigkeiten eben nicht nur in einem Labor. Das ist sozusagen das Hauslabor von dem Hausarzt. Das hat natürlich nur ein bestimmtes Spektrum. Wir wissen heute, also ich weiß das zumindest und die ausgebildeten Therapeuten bei mir wissen das alle, welche Labore spezielle Untersuchungen machen, die man eben routinemäßig nicht in jedem, auch im großen Labor machen kann. Das muss man wissen als Arzt, als Therapeut, als verantwortlicher Therapeut. Denn ich habe ja die volle Verantwortung für das Leben und Schicksal meiner Patienten. Das muss man als Ansatz schon mal verstehen. Und wenn man die Empathie nicht hat und wenn man nicht begreift, dass die Müdigkeit oder die Konzentrationsstörung, die die Leute haben, oder eben halt auch die Schmerzen oder vielleicht auch die Panikattacken oder die depressiven Verstimmungen oder aggressive Verstimmungen, die es ja oft bei Kindern auch gibt oder auch bei Erwachsenen, ja, wenn die dann aufeinander kommen, wenn beide Parasiten haben und die, dann gibt es den richtigen Clash, dann gibt es schwere Auseinandersetzungen bis zur Trennung. Das darf man nicht vergessen, das ist auch parasitisch bedingt. Die gesamte Dynamik der Beziehung spielt eine ganz, ganz große Rolle im Zusammenhang mit Parasiten, das sehen wir immer wieder. Und wenn man dann die Diagnose hat und therapiert die dann, dann gehen die Schwierigkeiten weg, dann wird nicht mehr geschrien im Haushalt, dann gehen die sich nicht mehr in die Haare, denn es geht ja teilweise bis zur Körperlichkeit, was wir als Folge dieser Parasitosen sehen. Das ist nicht nur Müdigkeit und Schmerzen. Das muss man wissen. Ja.
Ich würde jetzt ganz gern mal wieder so ein bisschen zurückgehen in unseren Alltag hier. Was sind denn da so die entscheidenden Infektionswege im Alltag? Also wir haben einmal das Thema Lebensmittel. Dann Thema Haustiere hast du schon angesprochen. Wie schaut es da mit Wasserqualität aus? Und ich würde da gerne einfach noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Hast du da so konkrete Beispiele?
Ich habe konkrete Beispiele und mir fällt eben halt auch der Spruch ein, den die Tropenmediziner alle lernen, peel it, cook it or forget it. Das ist die allereinfachste Regel, also schäle es, koche es oder vergiss es. Das kann man natürlich so einfach natürlich nicht anwenden. In der Tropen muss man strenger sein, weil teilweise viel gefährlichere Erkrankungen da übertragen werden können. Aber du hast schon richtig eingeleitet. Das Wichtigste ist erstmal die Wasserqualität. Ja, und wenn ich wieder ans Wasser denke und irgendeine Bar, wo man eben halt einen Drink bekommt mit Eiswürfeln drin, bei den Tropen ganz streng, weiß man nicht, welche Wasserqualität da drin ist. Ja, ich habe sogar gelernt damals, wenn die zum Beispiel vom Land aus in den Tropen die Wassermelonen transportieren, es wird ja nach Gewicht bezahlt, dann gehen die teilweise her, halten am Wegesrand an, wo dann im Wassergraben das alte, olle, verschmutzte und auch von Parasiten kontaminierte Wasser ist, nehmen eine große Spritze, ziehen die auf und spritzen an der Seite da, wo eben halt die Wassermelone am Stiel gewachsen ist, da spritzen die dann eben halt, was weiß ich, ein Viertelliter oder einen halben Liter Wasser rein, dann wird natürlich die Gesamtmelone etwas schwerer und ich kann da drin verdienen. Das ist ein Beispiel, was man uns genannt hat, da nützte das Schälen zum Beispiel auch nichts, dann hat man sozusagen direkt in der Melone als extremes Beispiel mal, was möglich ist, hat man da auch die Erreger drin. Bei uns würde es zum Beispiel reichen, und da denke ich also an ein besonderes Beispiel, das uns auch damals im Experiment gezeigt worden ist. Wir haben 10 Kilo Südfrüchte gekauft, haben die abgewaschen. Wir haben das Abwaschwasser in einem großen Erlenmeyer-Kolben, das sind diese V-förmigen Kolben, aufgefangen, mehrere Liter, haben wir über Nacht eben halt absenken lassen und dann haben wir unten den Bodensatz genommen mit einer großen, riesigen Pipette, haben das abgesaugt und haben das im Mikroskop untersucht und ihr glaubt nicht, was da an Parasiteneiern eben sichtbar war, die auf der Oberfläche, zum Beispiel der Apfelsinen, der Pampelmusen oder andere Früchte eben drauf waren, auch, also andere Zitrusfrüchte oder auch Bananen teilweise, wobei bei der Banane ist ja einfach, da fasst man das, die Frucht nicht an, man schält die Banane einfach, das geht natürlich bei den Zitrusfrüchten nicht, wir denken alle an die Mandarinen, die machen wir einfach auf und mit denselben Fingern, mit denen wir die Schale angefasst haben, fassen wir dann eben die Frucht an und stecken uns die in den Mund. Und wenn ich mir jetzt überlege, die sind irgendwo auf einer Hacienda sozusagen oder auf einer Plantage, sind die eben halt gesammelt worden von jemand, der vielleicht auch mal dringend auf Toilette muss, kann aber nicht einen Kilometer gehen, bis er zur Toilette kommt, der macht sein Geschäft um die Ecke hinter der Palme sozusagen und wäscht sich natürlich nicht die Hände und pflückt dann weiter die Früchte. Und so hat man uns erklärt, dass der Weg natürlich vom Baum über die Frucht bis zu unserem Tisch eben halt ein relativ kurzer Weg ist und durch das Abwaschen dieser Früchte, könnt ihr ja selber auch mal ausprobieren, wenn ihr wollt, Experiment kostet ja nichts, haben wir eben den Nachweis bekommen, dass da in diesem parasitologischen Labor eben die Wurmeier gefunden wurden und wir wussten sofort, das war zum Beispiel Ascaris, der Spulwurm und auch noch einige andere Würmer. Das heißt, das Waschen, peel it, cook it or forget it or wash it, könnte man auch sagen, das Waschen und die wirklich bewusste Hygiene spielt eine ganz große Rolle. Das bringen ja im Grunde die Eltern, die strenge Mama bringt das den Kindern bei, wie man damit umgeht. Oder man bekommt ja als Kind auch die Dinge so präsentiert, dass sie schon geschält, gewaschen oder gekocht sind. Und man gibt ja auch keinem Kind zum Beispiel rohes Fleisch zu essen. Und das wäre wieder ein Beispiel, wenn man jetzt vom Wasser weggeht zu durchgegarten Fleischsorten zum Beispiel. Also wenn ich jetzt natürlich Tartar esse, was ich grundsätzlich nicht mehr esse, dann weiß ich, dass es im Wesentlichen Schweinefleisch und dann kann man sich eben Trichinen holen oder andere Erreger oder auch bakterielle Erreger spielen dabei eine Rolle, die dann eben zu Infektionskrankheiten führen. Das sieht man ja auch häufig, dann heißt es ja, ich habe eine Lebensmittelvergiftung sozusagen, wie ich das jetzt auch gerade im familiären Kreis wieder gesehen habe. Man geht irgendwo essen, besonders wenn es heiß ist, das wäre das nächste Problem. Dann lagern die Sachen, die da irgendwo liegen, Salate zum Beispiel oder das, was auf die Pizza kommt. Und dann ist unter Umständen natürlich, wenn die Hygiene nicht so ganz hundertprozentig in der Küche war, kontaminierte Nahrung, die lange im Warmen gestanden hat, ne, nicht gekühlt im Kühlschrank, die ist natürlich dann entsprechend kontaminiert. Bei Eiern kennt man das ja, Tiramisu als Beispiel. Wenn Tiramisu frisch gemacht worden ist, dann ist das kein großes Problem. Hat die aber schon über Nacht im Kühlschrank gestanden, gibt viele Bakterien, die wachsen auch im Kühlschrank, das wissen viele nicht. Oder beim Reiskochen habe ich auch gelernt in den Tropen, the fried rice from today is the cooked rice from yesterday. Also der gebratene Reis von heute ist der gekochte von gestern. Was passiert beim Kochen von Reis? Da platzen die Zysten auf von Bacillus cereus, ein ganz bestimmtes Bakterium. Das braucht die große Hitze, damit die Zysten platzen können. Und dann wird die Bakterie erst aktiv. Dann stellt man entweder das in die Küche, den gekochten Reis, um den nächsten Tag zu braten, weil man den ja noch aufessen möchte, oder man stellt ihn in den Kühlschrank. Trotzdem wachsen die Bakterien, die haben Toxin, ein Gift. Und dann brate ich das in der Pfanne. Das Toxin ist hitzestabil. Und dann habe ich das im Essen im gebratenen Reis drin. Also the fried rice from today is the cooked rice from yesterday. Das muss nicht immer ein Nachteil sein, aber ich habe selber das auch schon zweimal gehabt, die Infektion. Das ist sehr unangenehm, macht riesige Bauchschmerzen und das ist gar nicht so einfach, die Gifte wieder rauszubekommen und das muss man schnell erkennen. Deswegen sage ich immer Kohle, Kohle, Kohle. Das wäre jetzt schon eine therapeutische Intervention. Kohle sollte man immer dabei haben, denn wir wissen ja insbesondere, wenn wir im Restaurant essen gehen, wenn wir uns das nicht alles selber kochen, wo man ja sehr aufpassen kann, wenn man will und wenn man geschult ist oder wenn man Ahnung hat, dass man dann eben halt unter Umständen mal was konsumieren kann, was verdorben ist. Toxine, Bakterien, vielleicht sogar Parasiten. Dann kann man zumindest die Toxine und die Bakterien, Toxine entstehen ja eben durch langes Wachsen in der Wärme, in der Feuchtigkeit. Die kann man mit Kohle schnell abbinden und dann kriegt man die Bauchschmerzen los. Ganz wichtiger Tipp. Das heißt, die Wege sind mannigfaltig über das Wasser, meistens auch kontaminierte Nahrung, die kann aus dem Garten kommen, die ist nicht richtig gewaschen. Salate kann man ja nicht kochen. Ne, wir wissen selbst, wie Spinat schmeckt, wenn man den gekocht hat. Viele Kinder mögen den nicht. Auch den normalen Salat kann man nicht kochen. Das heißt, wir brauchen die Temperatur eigentlich von 65 Grad. Die kann man auch beim Salatblatt nicht erreichen. Dann schmeckt der Salat nicht. Man muss gut gewaschen sein. Vieles kann auch durch Desinfektionsmittel nicht, zum Beispiel Zysten oder bestimmte Wurmeier können durch Zysten nicht abgetötet werden. So sehen wir also, dass diese Wege über die Nahrung, über das Wasser wichtige Wege sind, dann über das heftige Garen sozusagen. Deswegen haben wir ja die Frage, wenn man sich einen Steak bestellt, wie willst du es denn haben, blutig oder nicht? Dann sagen wir natürlich nicht blutig. Durch, muss man dann sagen. Dann kommen die Tierkontakte dazu. Wir haben eben über Hund, Katze, Ziege, Schaf, Schwein oder auch Reptilien gesprochen. Viele halten heute Schlangen oder andere Reptilien, Eidechsen und so weiter. Auch meine Söhne haben Tiere gehalten dieser Art. Dann habe ich immer über den Kot der Tiere die Möglichkeit, mich zu infizieren. Salmonellen können da drin sein, andere Würmer, vor allen Dingen Wurmeier sind da drin. Oder direkt, was wir eben schon erwähnt haben, die Vektoren. Damit hätte man jetzt den ganzen Kreis der möglichen Infektionswege, Vektoren, also Mücken, Stechinsekten jeder Art, Pferdebremsen zum Beispiel auch können Erreger übertragen, dann grundsätzlich die Flöhe und auch die Läuse. Das wissen viele nicht, dass Kopfläuse die Erreger der Katzenkratzkrankheit übertragen können. Ja, wenn ich also jetzt jemanden habe, auf den die Kopfläuse gehen und der hat jetzt die Kopflaus am Kopf, die saugt ja Blut. Im Blut sind die Erreger der Katzenkratzkrankheit drin, die sehr häufig sind, wenn die Leute Katzenhalter sind, durch die Flöhe, hatte ich schon gesagt, dann kann ich als der Nächste, wenn ich meine Mütze zum Beispiel neben die Mütze bei der Garderobe hänge oder wenn ich mit dem spiele und habe mit dessen Haaren Kontakt, die Läuse gehen auf mich über und ich habe dann Läusebefall, dann kann ich durch diese Läuse infiziert werden. Das wissen die allerwenigsten. Die sagen immer, und das sagen leider auch viele Ärzte, das sagen auch viele Lehrer, ist alles vollkommener Unfug, ja, parasitologischer Unfug. Ich erkläre auch gleich, warum ich den Beweis dafür habe. Diese Läuse, Kopfläuse, können auch Katzenkratzkrankheit übertragen. Die kann schwer müde machen, die kann depressiv machen, die kann Lernstörungen machen. Und das kommt aber 1, 2, 3 Jahre möglicherweise oder mindestens Monate später erst raus. Dann weiß ich gar nicht mehr, habe ich Läuse gehabt oder nicht oder habe es mir nicht aufgeschrieben. Ich rate nur jedem, schreibt euch auf, wenn die Kinder Läuse haben, schreibt das in den Kalender rein. Läusebefall. 1, 2, 3. Viele Kinder, die ich kennengelernt habe, haben ja mehrfach Läuse gehabt. Und ich war der Leiter der letzten großen Läuseambulanz in Berlin. Mit 15 Mitarbeiterinnen hatte ich damals, die haben die Läuse abgesammelt von 1, 2, 3 Schulklassen, die jeden Morgen zu uns kamen. Und da haben wir oft 20, 30, 40 Kinder gehabt, die schwere Läusebefall hatten. Und ich habe die Läuse einsammeln lassen, habe die dann untersuchen lassen, also den Inhalt der Läuse, das Blut, was von den Kindern gesaugt worden ist. Und da haben wir direkt im Direktnachweis die Bartonella, das sind die Erreger der Katzenkratzkrank, nachweisen können. Und damit ist der Beweis belegt, der auch in der Literatur, der wissenschaftlichen Literatur zu finden ist, dass eben halt eine Übertragung möglich ist. Denn Bartonella, der Erreger der Katzenkratzkrankheit, der wird von jedem Stechinsekt dieser Welt übertragen. Anders als das bei der Borreliose der Fall ist, wo man weiß, ganz bestimmte Zecken machen das nur, vermutet wird Wespen, vermutet wird auch Moskitos, aber das sind alles nicht so 100% belegte Sachen. Bei Bartonella ist das belegt. Eine der scheußlichsten Parasitosen, bakteriellen Parasitosen, die ich im Moment kenne, weil eben das Lernen, das Denken, das Fühlen, das Handeln, auch die Koordination, auch dass die Fein- oder Grobkoordination zum Beispiel wird gestört, aber eben halt auch der Körper grundsätzlich kann infiziert werden. Ich kann eben halt müde werden. Ich sage immer, Müdigkeit ist Immunmüdigkeit. Jeder, der müde ist, muss sein Immunsystem untersuchen, entweder auf Antikörper von Parasiten und Bakterien und Viren oder aber auch direkt auf die Aktivität im Immunsystem. Das wissen viele nicht. Wir haben Löschmittel, die nennen wir Zytokine. Man hat vielleicht im Rahmen von Corona jetzt gehört, dieser Zytokinsturm. Wenn der Sturm aber nicht kommt und geht, sondern wenn der Sturm bleibt, wenn ein ständiger, scharfer Wind weht im Immunsystem, also wenn die Löschmittel des Immunsystems nochmal, die wir Zytokine nennen, Tumornekrose Faktor Alpha, Nukleofaktor Kappa B, MIP1 Alpha, MCP1 und so weiter und so weiter, Interleukin 2, 6, 8, 10, da gibt es ganz viele Namen, alles Löschmittel, die das Immunsystem braucht, um den Immunbrand zu löschen. Der lässt sich aber nicht löschen, weil die Parasiten ihre Eigenschaft haben, die haken sich fest, die sitzen in den Zellen, die sitzen im Gewebe, die sitzen in den Muskeln, die sitzen in den Gefäßen, in den Venen oder in den Venenwänden oder auch in den Arterienwänden, die kriegt man nicht einfach so weggeputzt. Dafür muss man ganz spezifische Therapien, über die wir noch ein bisschen reden können, muss man machen. Das Wichtigste ist erstmal Wissen, Wissen, Wissen ist Macht, nichts Wissen ist Ohnmacht. Das ist ganz entscheidend wichtig. Und deshalb muss man hier lernen und muss sich möglicherweise den Podcast auch 2-3 Mal anhören und vor allen Dingen anderen auch sagen, kommt mal zum Beispiel auf unsere Seite parasitenlos.de, ist ganz wichtig, oder sagt auch den Ärzten, die interessiert sind, oder den Heilpraktikern, macht doch mal den Kurs beim Rolf Janssen Rosseck. Geht mal auf die Seite rolfjansenrosseck.de. Da steht unter Fortbildung eben halt auch mal ein Vortragsabend, der erste, den ich mache, von fast 2 Stunden, den kann man sich in Ruhe anhören. Da wird noch viel mehr, vor allem über Therapeuten, wie sie eben halt an die Diagnostik rankommen, gesagt, was man diagnostizieren kann, wo man das diagnostizieren kann, wie man die Dinge erkennen kann, auch anhand der Symptomatik. Und wenn du eben halt sagst, das muss der Arzt fragen, der ausgebildete Therapeut, wie bist du denn dran gekommen? Dann stellt er genau die Frage nach dem Wasser, nach der Nahrung, war die roh oder nicht? Habt ihr im Wald eure Früchte gepflückt? Habt ihr einen eigenen Garten? Habt ihr da selber gesammelt? Habt ihr Tiere zu Hause? Wart ihr auf Reisen? Wart ihr in den Tropen? Und jedes Land hat so seine spezifischen Dinge. Und wir haben, das haben wir ja zu Eingang schon gesagt, auch hier jeden Tag die Möglichkeit, uns mit Parasiten zu infizieren. Solange ich krank bin, solange ich Symptome habe, muss ich nach den Parasiten suchen. Ich habe bis heute, ehrlich, bin jetzt 75 Jahre alt, habe ich noch nie einen Patienten gesehen, der keine laufende Infektion hatte. Und leider sind es oft mehrere. 1, 2 Viren, 1, 2, 3 Bakterien und dann die verschiedenen Parasiten, über die wir zum Teil jetzt hier schon sprechen konnten. Ganz, ganz wichtig. Und deshalb lernt ein bisschen dazu und wisst einfach darum, dass unser Leben unter Umständen verdorben wird, wenn wir die Parasiten nicht erkennen, wenn wir das nicht finden. Und nochmal, wenn der Therapeut es nicht weiß, seid ihm nicht böse. Geht den Weg übers Internet, geht auf unseren Therapeutenfinder, sucht euch die Therapeuten heraus, egal ob Heilpraktiker oder Ärzte. Ja, die Heilpraktiker dürfen nicht Spezifika, bestimmte Antiparasitika und Antibiotika verordnen, das wissen wir. Deswegen sage ich immer, Heilpraktiker müssen mit Ärzten zusammenarbeiten, damit sie sich gegenseitig unterstützen, zum Wohle der Patienten. Und deshalb ist die Frage auch so wichtig. So, damit hätten wir jetzt wirklich die Runde gemacht, wie komme ich an die Parasiten? Du hattest aber noch einige andere wichtige Fragen, die wir auch noch besprechen wollen.
Bevor es gleich weitergeht mit Fragen, wie denn zum Beispiel die Symptome aussehen könnten, und ich spoilere jetzt schon mal, die sind richtig umfänglich, gibt es jetzt eine kleine Verschnaufpause. Macht euch einen Kaffee, macht euch einen Tee, vielleicht habt ihr die Folge eh schon mit ein paar Stopps angehört. Lasst sie nochmal reflektieren und dann geht's gleich weiter in den Part 2 mit Rolf.